Ich denke, wenn es wissenschaftliche Durchbrüche gibt, die potenzielle Risiken haben, dann sollte es immer darum Debatten geben, ja? Ob das jetzt Sorgen sind oder einfach die politische Situation. Also die Wissenschaftler wissen was über die Wissenschaft, aber ob dann das im Kontext der Gesellschaft wirklich sinnvoll nutzbar ist, das ist ja nicht was, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden können.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Mit Axel Dorloff. Dolly. Vor 25 Jahren wurde das geklonte Schaf der Öffentlichkeit vorgestellt und löste damals eine riesige Debatte aus. Das Schaf war die erste exakte Kopie eines Säugetiers. Für manche eine wissenschaftliche Sensation, für andere war das Klonschaf damals ein unzulässiger Eingriff in die Schöpfung. Die Sorge war groß, dass diese Art Forschung Schaden anrichten wird. Dolly ist ein Beispiel für die Ambivalenz der Wissenschaften, also die Gleichzeitigkeit von Nutzen und Schaden. Fluch und Segen können nämlich in der Wissenschaft sehr nah beieinander liegen. Ob im Bereich der künstlichen Intelligenz, Big Data, in der Gentechnologie oder in Experimenten mit Viren. Alles Forschung, die auf der einen Seite gesellschaftlichen Fortschritt verspricht, aber gleichzeitig auch das Risiko birgt, missbraucht zu werden. Wissenschaftler sprechen dabei von Dual Use, dem dualen Nutzen. Damit ist die Möglichkeit gemeint, wissenschaftliche Forschung unterschiedlich einzusetzen. Darüber möchte ich jetzt mit Professor Jens Rolf reden. Er ist Professor für evolutionäre Biologie an der Freien Universität Berlin und hat die Arbeitsgruppe Dual Use mit ins Leben gerufen. Herzlich willkommen, Herr Rolf.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Sie sind ja von Hause eigentlich Biologe, seit 2012 Professor für evolutionäre Biologie an der Freien Universität Berlin. Wie sind Sie darauf gekommen, sich mit der Ambivalenz der Wissenschaften auseinanderzusetzen? Hat das primär mit Ihrem Fach zu tun oder spielen da noch andere Dinge mit rein?
Naja, in der Biologie oder in den Lebenswissenschaften, wie ja heute oft gesagt wird, sind natürlich viele Themen, die sich potenziell positiv und negativ nutzen lassen. Aber für mich war auch ein Anlass, mich damit tiefergehend zu beschäftigen, der Standort Dahlem. Denn der Standort Dahlem, das ist ja die FU, gibt es ja erst seit 74 Jahren, aber in den 1910er, 20er Jahren wurden dort ja die Kaiser-Wilhelm-Institute, was heute die Max-Planck-Gesellschaft ist, gegründet. Und ich glaube, es gibt nirgendwo auf der Welt eine solche Dichte an historischen Orten, wo dualer Nutzen der Forschung, der Wissenschaft so klar wird. Wenn man sich auf dem Campus in Dahlem bewegt, dann gibt es in direkter Nachbarschaft zueinander einerseits den heutigen Hahn-Meitner-Bau. Dort wurde erstmalig experimentell die Kernspaltung durchgeführt, die ja zum Abwurf der Atombombe nicht wesentlich später geführt hat, aber genauso auch zur friedlichen Nutzung der Kernenergie, wo wir heute aber auch wissen, dass die auch sehr viele Probleme mit sich bringt. Und nur ungefähr 100, 150 Meter weiter ist das Fritz-Haber-Institut, wo Fritz Haber an der Entwicklung des Stickstoffdüngers gearbeitet hat, der ja sehr, sehr vielen Menschen das Überleben, die Angst vor dem Hungertod genommen hat. Gleichzeitig wurden dort aber auch natürlich auf dieser Chemie aufbauend Sprengstoffe entwickelt. Und ich fand es immer erstaunlich, dass es diese historischen Orte, die wirklich weltweit einzigartig sind, in Dahlem gibt und eigentlich wenig dazu bekannt ist. Also wenn ich meine Studierenden frage, den meisten ist das nicht bekannt, vielen meiner Kolleginnen und Kollegen nicht. Und ich denke, dass das eigentlich der optimale Ort ist, um solche Diskussionen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft über den dualen Nutzen der Wissenschaft zu halten.
Und man könnte das ja noch fortführen. Wir haben auch das Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft. Das war früher das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Auch da wird die Ambivalenz sehr deutlich.
Da wird die auf jeden Fall sehr deutlich, wobei die konkrete Forschung, die natürlich da in den 1930er, 40er Jahren durchgeführt ist, da ist der Nutzen dann eigentlich nicht zu erkennen mehr. Ne? Also da hat es ja ein ganz klares Ziel, was im Prinzip auf die Vernichtung von Menschen abgezielt hat.
Ein berühmtes Beispiel für diesen dualen Nutzen in der Wissenschaften ist aber das Klonschaf Dolly. Ich hatte es schon erwähnt, vor fast genau 25 Jahren wurde dieses geklonte Schaf der Öffentlichkeit vorgestellt. Das hat damals riesige Debatten ausgelöst. Würden Sie sagen, zu Recht im Rückblick?
Na, ich denke, wenn es wissenschaftliche Durchbrüche gibt, die potenzielle Risiken haben, dann sollte es immer darum Debatten geben, ja? Ob das jetzt Sorgen sind oder einfach die politische Situation. Also die Wissenschaftler wissen was über die Wissenschaft, aber ob dann das im Kontext der Gesellschaft wirklich sinnvoll nutzbar ist, das ist ja nicht was, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden können. Und es war natürlich damals deswegen auch ein Riesendurchbruch, weil es ja eben erstmalig geklont wurde. Also es wurde aus Zellen des Milchdrüsengewebes in langem Anlauf eben ein Schaf geschaffen, was ja auch lange überlebt hat und gesund war. Und später hat das aber eigentlich das Klonen als solches, wurden verschiedene andere Tiere geklont, nicht zu solchen Durchbrüchen geführt, sondern was es befördert hat, ist die Förderung der Stammzellforschung. Und einfach viele Erkenntnisse konnten auf die Stammzellforschung, die ja in vielen Bereichen der biomedizinischen Forschung große Wichtigkeit hat, angewendet werden. Und da gibt es natürlich heute, mit Stammzellen gibt es immer ethische Probleme, die müssen auch verhandelt werden zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und verschiedensten Mitspielern aus der Gesellschaft. Aber die Fortsetzung davon ist ja eigentlich die CRISPR-Cas-Technologie. Es ist ja eine Methode, um gezielt Gene verändern zu können. Dafür ist ja auch ein Nobelpreis unter anderem an Frau Charpentier, die hier am Max-Planck-Institut in Berlin tätig ist, vergeben worden. Und ein chinesischer Wissenschaftler, und das kann man jetzt auch gerade in den Medien lesen, wird ja diese Woche vermutlich aus dem Gefängnis entlassen. Der hat vor guten 3 Jahren das erste Mal 2 Menschen gentechnisch, also Embryonen, manipuliert. Und diese Zwillinge, Kinder, über die ist wenig bekannt, die leben halt. Soweit man weiß, scheinen sie gesund zu sein. Und das wurde als ein absoluter Dammbruch gesehen. In der Wissenschaft sofort und eben auch gesellschaftlich. Und in China ist er eben auch verurteilt worden deswegen.
Wie groß war denn, das ist ja die sogenannte Genschere, das Verfahren, auch darunter bekannt. Wie groß war denn dieser Tabubruch?
Es war erstmalig, dass es an menschlichen Embryonen, die nicht zur Forschung, sondern die eben wirklich zu einem Menschen führen, gemacht wurden. Die andere Sache ist natürlich, wenn man solche Techniken, die verschiedenste Probleme haben, einerseits ethischer Art, andererseits wissenschaftlicher Art, also es gibt gerade letztes Jahr eine Studie erschienen, die gezeigt hat, wenn man mit dieser Genschere arbeitet, die ja als sehr präzis gilt, dass man in 16% der Fälle eben dann Effekte hat, die man nicht voraussagen kann. Das ist ja ein riesen Fehler. Und er hat ja nicht dort irgendeine Erbkrankheit, die gar nicht anders behandelbar wäre, bearbeitet mit seiner Genschere, sondern er hat diese Kinder versucht, resistent zu machen gegen HIV, also den Auslöser von AIDS.
Was ja aber erstmal ein ehrenwertes Vorhaben ist, könnte man sagen.
Naja, aber das ist
ein Ziel.
Das ist an sich ein ehrenwertes Ziel, aber irgendwie ist es so ein bisschen absurd. Also für die meisten Menschen heute auf dem Globus ein anderes Virus, das Coronavirus, ja wichtiger.
Das gab es damals noch nicht, beziehungsweise Coronavirus schon, aber nicht Covid-19.
Dieses Covid-19 gab es unseres Wissens damals noch nicht, aber ironischerweise ist auch vor kurzem eine Studie erschienen, die eine bestimmte Zusammenhänge dazwischen zeigt, dass es Menschen gibt, die genetisch eher resistent gegen HIV sind und dann eher empfänglich sind für Corona. Also über die Voraussage, wie sich die Umwelt dieser, in dem Fall Zwillinge, in den nächsten 80 oder 90 Jahren, die sie leben werden, ändern wird, sowohl vom Klima wie auch zum Beispiel von welchen Infektionen die begegnen, ja, das weiß keiner.
Werden die eigentlich eng wissenschaftlich begleitet? Wissen Sie das?
Darüber ist ganz wenig bekannt, also das entzieht sich meiner Kenntnis, ja. Vermutlich schon. Er hatte eigentlich das ja auch geplant, das zu machen.
Es wird ja immer besonders heikel, wenn es dann um Menschen geht, um den Einsatz der Forschung am Menschen. Auch bei Dolly war das ja so. Die meisten Fundamentalkritiker haben ja damals darauf abgezielt, dass mit der Dolly-Methode auch Menschen geklont werden könnten. Und darüber müsse man sich Sorgen machen. Wie hat sich das denn entwickelt, diese Debatte? Wie hat sich die weiterentwickelt?
Ja, ich denke, diese Sorgen bestehen jetzt eben ganz konkret im Kontext von CRISPR-Cas. Und da gab es ja auch verschiedene Aufrufe zu Moratorien oder Selbstverpflichtungen in der Wissenschaft, die dazu führen, dass man eben in diesen Bereichen nicht forscht. Und das war sicherlich auch einer der Treiber einer Situation, die wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, dass vor inzwischen 7 Jahren die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das ist ja der größte Förderer von Grundlagenwissenschaften in Deutschland, und die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften in Deutschland, sich zusammengetan haben und eine gemeinsame Kommission gegründet haben, um mit ethisch problematischer Forschung umzugehen. Und seitdem hat es sich so entwickelt, dass viele Forschungsinstitutionen, viele Universitäten, sogenannte CAFs, Kommissionen für ethisch relevante Forschung, gegründet haben. In Berlin ist das jetzt auch gerade zwischen Charité und FU eine im Aufbau befindlich, dass eben Themen wie CRISPR-Cas, aber auch andere Themen, die ethisch relevant sind, von vornherein, bevor die Forschung losgeht, in einem breiteren Rahmen beraten werden können. Und es gibt sicherlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die selber da nicht weitergehen.
Nun macht das aber natürlich nur Sinn, wenn sozusagen auch alle Länder mitmachen. Das ist im Falle von China ja ein bisschen schwierig. Sie haben es gesagt, der Forschungsgruppenleiter He Zhengkui ist immer noch im Gefängnis, kommt jetzt vermutlich raus. Wie kann man denn sowas einfangen?
Naja, das ist natürlich alle Länder dazu, das kennen wir ja von anderen Themen auch, zu einem Vertrag zu bringen, ist natürlich ein extrem langer Atemzug nötig. Aber es ist natürlich so, in der Wissenschaft ist es ja so, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Feld, die kennen sich ja, die tauschen sich ja aus, ob auf Fachtagungen, die publizieren ihre Ergebnisse, also und wenn die Ergebnisse in Fachzeitschriften publiziert werden, werden die vorher durch Fachleute evaluiert. Das heißt, das würde halt vorher auffallen. Hundertprozentige Sicherheit hat man nicht. Aber insgesamt ist doch die Erfahrung, und das ist auch das, was die DFG und die Leopoldina in ihrer Motivation für ihre gemeinsame Kommission hat, dass man an die Eigenverantwortung der Wissenschaft appellieren muss und denen auch Orte, Gremien und so weiter geben muss, um das dort zu diskutieren und zu Entscheidungen zu kommen. Und wenn jemand jetzt da komplett ausbricht, außer er hat eine komplett unabhängige Wissenschaftsförderung durch sein eigenes Land, was sich darüber hinwegsetzt, der hätte es schwierig dann in dieser Community zu bestehen.
Mhm. Gentechnik, künstliche Intelligenz, es gibt sehr viele Forschungsbereiche, die dystopische Science-Fiction-Visionen zulassen. Wo sehen Sie gerade die größte Gefahr des wissenschaftlichen Missbrauchs?
Also darüber wirklich einen Überblick zu haben, würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Aber wir haben ja im Winter auch einen offenen Hörsaal gehabt an der Freien Universität, wo wir sehr viele dieser Themen besprochen haben. Und ich denke, dass sicherlich künstliche Intelligenz ein ganz wesentliches Thema ist, weil man damit natürlich sehr viele Informationen über Menschen herausfinden kann. In China ist ja eine relativ starke digitale Überwachung auch schon an der Tagesordnung. Und viele der Auswertemethoden beruhen auf künstlicher Intelligenz. Und das andere ist natürlich dieser ganze Bereich der Kriegführung mit Drohnen. Es gibt eben schon Ideen, darüber gibt es auch Filme, Simulationen, wie das aussehen könnte, Drohnenschwärme, kleine Drohnen einzusetzen, die mithilfe künstlicher Intelligenz Gesichter erkennen können und dann quasi in einer Stadt, also es gibt auch so einen Film, der zeigt es in einem Hörsaal, als Drohnenschwarm auftauchen und eine einzelne Person attackieren können. Und die Technologie ist dafür ziemlich weit. Es gibt sicherlich auch Bewegungen in der künstlichen Intelligenzgemeinde, dort eine Ächtung, wie man sie für andere Waffensysteme hat, versuchen weltweit durchzusetzen. Aber da sind, denke ich, sicherlich viele Probleme, weil man eben einerseits, man kennt Science-Fiction-Filme und denkt, das ist eben Science-Fiction und wie weit das schon in den Alltag eindringt, ist, glaube ich, dann vielen Leuten auch gar nicht bewusst.
Die Drohne als Waffe hat jetzt gerade wieder im Ukraine-Krieg auch traurige Realität. Jede Drohne für die Landwirtschaft, für privates Filmen hat quasi ihre Kehrseite. Kann man das so sehen?
Ja, die Technologie ist sicherlich dieselbe. Und vermutlich ist aber natürlich ein Großteil der Technologie, durch die, wie in vielen anderen Bereichen ja auch, berühmtes Beispiel ist ja die Teflon-Bratpfanne, ist natürlich durch die Militärforschung auch getrieben. Und das immer zu trennen, ist dann natürlich auch schwierig, ja.
Die Ummünzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen wird ja insgesamt eher bei den Naturwissenschaften gesehen. Sehen Sie das auch so oder kann es auch bei den Sozialwissenschaften ein Dual-Use, einen dualen Nutzen geben?
Also sicherlich sind die ganzen naturwissenschaftlichen Themen, von denen wir ja einige schon angesprochen haben, immer wichtiger in der öffentlichen Diskussion. Vielleicht auch in dem Ausmaß, also wenn man an Kriegswaffen denkt zum Beispiel, was es an Zerstörungspotenzial hat. Das heißt aber auf keinen Fall, dass es in anderen Disziplinen dieses Problem nicht gibt. Und in den Sozialwissenschaften, die Sie gerade angesprochen haben, also forschen ja beispielsweise, wird viel daran geforscht, wie werden Leute radikalisiert, um Terroristen zu werden? Oder wie kann man Leute deradikalisieren? Und diese Erkenntnisse können natürlich auch potenziell Rekrutierer von Terrorgruppen aufgreifen, um eben besser zu werden, um Leute zu rekrutieren. Ein anderes Beispiel noch aus den Geisteswissenschaften wäre die Archäologie, die ja zum Beispiel auch viel Luftbilder nutzt, um Aufklärung zu machen, wo es sich lohnt zu graben, wo vielleicht historische Stätten sind. Und diese Luftbilder werden dann natürlich, können auch für andere Zwecke genutzt werden. Ja, für militärische Zwecke, für Zwecke, die eigene Bevölkerung auszuspähen, gerade wenn jetzt im Nahen und Mittleren Osten gebuddelt wird, wo es ja verschiedene Staaten gibt, die Diktaturen sind, dann kann das dort auch natürlich genutzt werden.
Sie haben von dem Instrument der Moratorien schon geredet. Wo sehen Sie denn die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit erreicht? Also wie kann man so einen Missbrauch eindämmen? Ich denke, so eine Entwicklung auch militärischer Drohnen lässt sich ja kaum zurückdrehen.
Ja gut, das ist natürlich der Geist aus der Flasche in verschiedenen Bereichen, wo das bekannt ist. Es gibt aber Beispiele, wo Leute eben, also wo es keine weltweiten Moratorien gab, aber wo eben sich doch die Wissenschaftsgemeinde in der Diskussion mit der Gesellschaft stark zurückgehalten hat. Das eine ist eben CRISPR-Cas. Das andere ist sozusagen das, was man Gain of Function nennt, also wo irgendwelchen Organismen extra Funktionen zugefügt werden, die sie schädlicher machen. Und das bekannteste Beispiel dafür sind Viren, die Grippe auslösen. Da gab es Studien vor 10, 12 Jahren, die auch durch die Presse gingen, wo die eben die Viren virulenter gemacht haben, also ansteckender und dass sie eben tödlicher sind, in Experimenten einfach, um auszuprobieren, wie viel Veränderung braucht es in so einem Virus, damit das gefährlich wird. Das klingt jetzt erstmal nach einer wissenschaftlichen Spielerei mit dem Feuer. Und dann haben die Leute sich auch zurückgenommen und diese Experimente eingestellt. Umgekehrt ist es aber natürlich so, die Viren entwickeln sich ja normalerweise auch in der Natur weiter. Und wenn ich es im Labor mache, dann kann ich vielleicht auch besser voraussagen, welche Schritte werden in der Natur passieren, wie werden sich die Viren verändern. Wie muss ich zum Beispiel meine Impfstoffe oder möglichen antiviralen Medikamente anpassen? Ja? Das ist nicht so schwarz und weiß oft.
Es passt ja auch immer noch so ein bisschen zu dieser These, dass das Covid-19, dass das Coronavirus aus dem Labor kam, halten Sie aber auch nicht für wirklich realistisch.
Also ich bin ja kein Corona-Spezialist, aber alles, was ich lese von Leuten, die sich da wirklich auskennen, spricht eigentlich dagegen.
Dual Use wird ja oft spät erkannt, also dieser duale Nutzen. Grundlagenforschung ist oft hat erstmal eine gute Absicht, auch beim Beispiel Kernspaltung. Wie kann man sich trotzdem darüber im Klaren sein, dass das gefährlich werden kann, dass das eine andere Seite hat?
Ja, das liegt eben, wie Sie schon sagen, das liegt eben oft nicht auf der Hand. Und das ist sicherlich eine Funktion dieser Kommission für ethik-sicherheitsrelevanter Forschung, dass die im Zweifelsfall dort beratend tätig sind, Möglichkeiten bieten, diese Themen zu diskutieren. Aber man weiß ja in der Grundlagenforschung in ganz, ganz vielen Fällen überhaupt nicht, ob es je zu irgendeiner Anwendung kommt. Also wenn wir nochmal auf die Drohnen zurückkommen, die profitieren natürlich auch davon, gerade der Einsatz von Drohnenschwärmen, von der Vogelzugforschung. Ja, davon haben aber auch schon der Einsatz von Kampfflugzeugen profitiert, um einfach zum Beispiel Treibstoff zu sparen. Und ich glaube, das hat sich kein Vogelzugforscher im 19. Jahrhundert, als die Vogelzugforschung anfing, ausmalen können. Ich meine, da gab es noch nicht mal Flugzeuge, ja. Und hat sich dann ausmalen können, dass diese Erkenntnisse, die ja rein interessengetrieben sind und neugiergetrieben, dass die jemals irgendeine Anwendung haben. Also ich glaube, das wäre auch anmaßend zu sagen, in 10, 20 Jahren kommt dann eine Technologie, die dieses Grundlagenwissen verwenden könnte. Damit müssten wir die Forschungsfreiheit, von der wir an so vielen Stellen profitieren, komplett einschränken. Also das halte ich nicht für gut.
Sie haben zu Dual Use, also der Möglichkeit, Wissenschaft unterschiedlich einzusetzen, eine ganze Vorlesungsreihe initiiert an der Freien Universität, haben aber mehr im Blick, und zwar eine Ausstellung. Was haben Sie genau vor?
Ja, wir sind halt eine interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern aus Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften, die diese Vortragsreihe gemacht haben. Und als nächsten Schritt wollen wir, und das wird anlässlich auch des 75-jährigen Jubiläums der Freien Universität, eine Ausstellung auf dem Campus sein, die versuchen wird, wir sind jetzt auch noch am Anfang der Planung, die versuchen wird, die historischen Orte, die ich eingangs erwähnt habe, mit einzubeziehen, aber auch die ganz aktuelle Forschung in den verschiedenen Disziplinen, die wir haben, und dann den Campus sozusagen erlebbar zu machen aus dem Blickwinkel dualer Nutzen-Ambivalenz der Wissenschaften.
Das heißt, noch liegen in Dahlem Chancen brach, auf das Thema aufmerksam zu machen.
Genau. Ich meine, der ganz große Traum sozusagen wäre ja, ein Museum, oder Museum ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein Ort zu haben, wo man von diesen historischen Orten und der aktuellen Forschung ausgeht, ein Ort hat, wo Wissenschaft und Gesellschaft aufeinandertreffen, um diese Themen des dualen Nutzens der Wissenschaft ambivalenter Forschung zu verhandeln und da weiterzukommen. Also eine Kombination aus Futurium und Museum, das wäre unser langfristiges Ziel, aber dafür brauchen wir noch viel Atem.
Dann wünsche ich Ihnen viel Atem und viel Erfolg dabei. Herr Rolf, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Zu Gast in den Wissenswerten Jens Rolf, Professor für evolutionäre Biologie an der Freien Universität Berlin. Er hat die Arbeitsgruppe Dual Use mit ins Leben gerufen. Dual Use, also dualer Nutzen, meint die Möglichkeit, wissenschaftliche Forschung unterschiedlich einzusetzen. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, sagt Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.